Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Nach einer Wahl, die rein formal betrachtet erstmal eher nach dem Sack Reis in China klingt, Kommunalwahl in der Türkei. Aber allein die Tatsache, dass mein heutiger Gast, der Schriftsteller Sava Cenocak, viele Stunden vorm Fernseher verbracht hat, genau deswegen, um die Ergebnisse zu verfolgen, zeigt, dass es da um mehr geht. Letztlich auch um die Frage, wie stark ist der Präsident, ist Recep Tayyip Erdogan noch? Gibt es eine klare Antwort?
Ja, nun legt ja da dieser Präsident immer das so vor, dass es immer um ihn geht. Es wird immer also für oder gegen Erdogan entschieden. Ich glaube jetzt zum 7. oder 8. Mal in den letzten 6 Jahren. Und trotzdem sind tatsächlich fast 85%, glaube ich, der Bevölkerung, der Stimmberechtigten an die Urne gegangen, was ja auch schon für eine Kommunalwahl sensationell ist. Ich glaube, dass die Regierung eine dunkelgelbe Karte bekommen hat, würde ich sagen. Mhm. Der Verlust, sollte sich das bewahrheiten in Istanbul, ist gravierend. Warum? Es geht nicht nur um eine Stadt, die 15 Millionen Einwohner hat. Das allein wäre natürlich schon ein Grund. Aber die Wirtschaft, die ja jetzt lahmt, die hat irgendwie die AKP auch sehr stark durch ihre Aktivitäten in den Kommunen aufgebaut. Mhm. Und das ist so eine wichtige Säule dieser Regierung.
Erdogan selbst war Bürgermeister von Istanbul, hat da im Prinzip seine Machtbasis begonnen.
Genau. Es gab auch eine Art Modernisierungsprogramm für diese Städte. Da kann man sehr drüber streiten, ob das ein Segen oder ein Fluch war, wie oft bei Modernisierungen. Aber es hat auch, das muss man auch sagen, gerade in den Vororten, in den armen Vororten, in den Slums und in den Blechhüttenvierteln sozusagen, doch die Lebensverhältnisse am Anfang sehr verbessert. Mhm. Und das ist eigentlich auch der Hintergrund, warum diese Partei so erfolgreich geworden ist in der Zeit. Nun hat sich aber die AKP ja von der Sozialpolitik und Wirtschaftspolitik eigentlich fast verabschiedet. Der Wahlkampf, wenn man sich diesen Wahlkampf mal angeschaut hat, da ging es fast nur um den Angriff auf den Islam, um dieses furchtbare Attentat in Christchurch, um die Golanhöhen. Also im Grunde genommen alles, was passiert in der Welt, wird benutzt mit einem Raster, wir und die anderen.
Mhm. Alles, was auch nicht wirklich kommunalpolitische Themen sind.
Das ist doch nicht Kommunalpolitik.
Ja. Wenn wir uns mal anschauen, also Sie haben Istanbul erwähnt, da ist es noch offen, ob der Oppositionskandidat gewinnen wird. Er liegt nach den aktuellen Informationen, die wir haben, vorne.
Da muss man natürlich auch sagen, es ist natürlich schon auch ein Schmierenstück ein bisschen, dass der Kandidat, der eigentlich angesehene Yıldırım, der ja auch Ex-Premier gewesen ist, dass der sich schon als Sieger hingestellt hat, noch vor dem Oppositionskandidat, eigentlich geführt hat. Und das ist natürlich auch kein guter Stil. Und man muss wirklich dreimal hingucken. Und die große Nachricht ist, dass, glaube ich, mit diesem Ekrem İmamoğlu, 49 Jahre alt, wirklich ein Politiker vom Format plötzlich aufgetaucht ist.
Politiker vom Format, ich wollte gerade in diese Richtung fragen. Wir haben Istanbul, wir haben auch Ankara, die Hauptstadt, ihre Geburtsstadt, die an die Opposition gegangen ist im Bürgermeisteramt, an die CHP.
Genau.
Was ist denn das für ein politischer Kurs, den wir daraus lesen können, für den diese Partei steht?
Also ich glaube, es ist gar nicht mal ein Kurs. Diese CHP wird ja als sozialdemokratisch bezeichnet. Eigentlich ist es eine kemalistische Partei, die versucht, sich ein bisschen zu wandeln. Aber auf jeden Fall steht sie für eine säkulare Türkei. Ja? Und um was geht es in den Großstädten? Ich glaube, dass die junge Bevölkerung in den Großstädten, ob religiös oder weniger religiös, sich für eine moderne Lebensweise entschieden hat und eigentlich voranschreiten will in der Entwicklung des Landes und sich nicht um ideologische Dinge so kümmern will, die dem Präsidenten so wichtig sind. Und das ist, glaube ich, der Unterschied, der jetzt doch sehr deutlich wird.
Aber gleichzeitig muss man ja festhalten, wenn man es aufs ganze Land betrachtet sieht, immer noch eine absolute Mehrheit für Erdogan und seine Bündnispartner. 52% ist, glaube ich, der aktuelle Stand. Ja, okay. Und natürlich die Frage vor dem Hintergrund der großen Schwierigkeiten, die es gibt. Die Türkei erlebt gerade eine schwere Wirtschaftskrise mit einer hohen Inflation. Warum immer noch so viele Leute die AKP unterstützen? Darauf haben wir eine Antwort bekommen heute Morgen im Deutschlandfunk von Mustafa Yerenoglu, der für die AKP im Parlament sitzt und der das folgendermaßen beantwortet hat.
Wir müssen unterstreichen, die Verlierer der Wahlen ist die CHP, die Opposition, die HDP, die im Südosten der Türkei viele Provinzen verloren hat. Dass die Wähler vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Herausforderungen immer noch nicht ihre Stimmen in einer klaren Art und Weise für die Opposition abgegeben haben, sondern im Ergebnis doch eben vermitteln, dass sie von der AK-Partei erwarten, aus diesen großen Herausforderungen Herr zu werden und nur als einzige Partei überhaupt eben bei der AK-Partei die Möglichkeit sehen, dass sie die Probleme bewältigt.
Eine Stimme der AK-Partei, AKP, sagen wir hier, das vielleicht nochmal zu deutlich machen. Ist da was dran oder ist das Parteipropaganda?
Das ist Parteipropaganda. Ich sehe das überhaupt nicht. Ich habe es ja schon gesagt, ich sehe das an den Vororten der Großstädte. Ja. Da sind Lebensverhältnisse der Menschen, sagen wir mal, von den Jahren 2000 ab bis 2010 etwa verbessert worden, ganz ohne Zweifel. Und das ist sozusagen auch noch immer noch eine Bindung an die Regierungspartei. In den Provinzen passiert was anderes. Das verschweigt Herr Jennerolo. Es ist der große Nationalismus im Gang. Es wurde von einem Überlebenskampf der Türkei gesprochen.
Es geht um die Existenz der Türkei. Aber das verfängt offenbar noch.
Ja.
Warum?
Und das sieht man, dass die Provinzen und die Städte wirklich mittlerweile sehr auseinander liegen. Mhm. Dass in den Provinzen tatsächlich dieser Populismus ja immer noch verfängt, dass der Nationalismus verfängt. Man muss auch sagen, es ist ein bisschen wahrscheinlich die Türkei am ehesten vergleichbar in Europa mit Polen. Ja. Es gibt eine sehr starke konservative Ader dieses Landes. Es sind 80-90% der Türken würden sich als gläubig bezeichnen. Wo gibt es das sonst in Europa? Also solche Geschichten. Ja. Die spielt natürlich in den Provinzen eine große Rolle. In den Städten bröckelt es aber. Und das ist interessant. Was passiert mit der Jugend in den Städten? Wohin geht das eigentlich? Und das ist eigentlich das Feld, wo Erdogan verliert. Er wollte immer die Jugend gewinnen. Er wollte eigentlich eine neue Türkei aufbauen, eine religiöse Türkei, eine islamischere Türkei. Er hat viele Moscheen gebaut, aber die Herzen hat er nicht erobert.
Eine Frage bleibt noch, die ich anfangs angekündigt habe. Wie haben Sie sich denn eigentlich heute Nacht informiert? Welche Quellen? Weil das ist ja auch immer wieder ein Thema, dass wir haben, die Einschränkung der Pressefreiheit, der Meinungsfreiheit, sich offen ausdrücken zu können.
Also ich habe viel gezappt. Ich war aber auch viel in den sozialen Medien und außerdem war ich natürlich auch vor allem auf den noch zwei übrig gebliebenen leicht oppositionellen Kanälen. Also eine ist oppositionell, der ist angehängt an die Republikanische Volkspartei, an die Oppositionspartei, Halk TV. Das ist klar. Aber der andere Kanal, Fox TV, ist relativ populär. Und da ist so immer noch eine gewisse Objektivität zu erwarten. Da ist übrigens auch der Kandidat der Opposition in Istanbul aufgetreten, mehrmals in der Nacht. Die anderen Kanäle haben das überhaupt nicht übertragen. Dass er eben beanstandet hat, dass das Ergebnis nicht veröffentlicht wird, dass sich das verzögert. Es ist nämlich über Stunden gegangen. Und ich finde es ganz schade. Es geht ja nicht darum, nur eine Wahl zu gewinnen und zu verlieren, sondern auch um die Art und Weise, wie das passiert. Und es ist in der Türkei nicht nur so, dass die Wahlen mittlerweile die letzten sehr ungleichgewichtig vorbereitet worden sind, dass also die Wahlkampagnen eigentlich sehr einseitig gelaufen sind, das muss man einfach so sagen, sondern dass eben auch die Wahlnächte immer mehr zum Krimi werden und zwar nicht, weil die Ergebnisse nur knapp sind, sondern weil man auch immer wieder Wahlfälschung vermuten und erwarten muss und das finde ich ganz, ganz schlimm.